Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Essen, Drogen, Sex, Facebook, ist doch alles das Gleiche. Es macht uns abhängig, es macht uns süchtig. Wir warten auf die Kommunikation, auf den nächsten Like wie auf eine nächste Zigarette oder auf die Tafel Schokolade. Social Medias, die belohnen unser Gehirn.
Welche bessere Stimulation gibt es als Kontakt zu Mitmenschen? Das ist der stärkste Trieb, den wir überhaupt haben. Und genau das bedient eben Facebook.
Ihr hört gleich ausführlich den Neurowissenschaftler Henning Beck über das Abschalten von digitalen Netzwerken. Außerdem gab es heute an diesem Donnerstag harte Strafen gegen Raser. Wir haben einen Ex-Autoraser, jemand, der mit 200 Sachen durch die Stadt gefahren ist, um Rennen zu gewinnen.
Rasen ist eine Sucht. Wenn du das vergleichen möchtest, vielleicht mit einem Heroinabhängigen.
Und wir sprechen über Pünktlichkeit und Flüchtlingshilfe, die uns unerwartet ganz, ganz viel Geld kostet. Das alles gibt's jetzt für euch im Update am 22. März.
Deutschlandfunk Nova. Update.
5 Tage hat's gedauert, dann hat er sich endlich mal gemeldet, Mark Zuckerberg, Facebook-Chef, gestern in einem Interview beim Nachrichtensender CNN.
So, this was a major breach of trust and I'm really sorry that this happened.
Er räumt Fehler ein beim Datenskandal um 50 Millionen Facebook-Profile, die von Cambridge Analytica ausgelesen worden sein sollen. Mark Zuckerberg hat also gesagt, dass es ihm leid tut, was mit den Daten passiert ist. Katharina Wilhelms, unsere Korrespondentin in Los Angeles, hat er denn auch angekündigt, was Facebook jetzt unternehmen möchte, damit so ein Datenmissbrauch nicht mehr möglich ist?
Ja, er hat gesagt, er möchte 15 Schritte unternehmen. Alle hat er nicht ausgeführt, aber hat unter anderem gesagt, dass er externen App-Entwicklern die Möglichkeit nehmen will, auf gewisse Daten zuzugreifen. Das soll quasi nur noch um Basic-Daten gehen, also zum Beispiel den Namen, das Profilfoto und auch das Geschlecht. Und auf mehr sollen diese externen Entwickler keinen Zugriff mehr haben. Grundsätzlich hat er auch angekündigt, dass alle externen Apps überprüft werden sollen, ob es nochmal irgendwie auch bei anderen Apps Datenmissbrauch gegeben haben könnte. Er hat gesagt, das sind tausende Apps, die werden alle überprüft. Und das kann relativ lange dauern. Und er hat auch nochmal gesagt, wir möchten allen Nutzern Bescheid geben. Das sollen ja 50 Millionen gewesen sein, deren Daten eben missbraucht wurden, wenn die betroffen waren. Weil bisher weiß das auch noch niemand, ob er überhaupt betroffen war.
Also Facebook reagiert da auf jeden Fall. Die Regierungen dieser Welt reagieren auch, laden ihn ein. Deutschlands Justizministerin Katharina Barley hat Vertreter von Facebook Europa für kommenden Montag in ihr Ministerium auch geladen. Hören wir heute, fordern Aufklärung und geplante Maßnahmen. Eine Maßnahme könnte sein, löschen. Weg damit. Das könnten wir machen. Unser Facebook-Profil einfach raushauen. Das ist ein bisschen komplizierter. Kann man nachlesen im Netz, wie das geht. Wir wollen heute wissen, warum fällt uns eigentlich dieser Verzicht darauf so wahnsinnig schwer? Vielleicht hat es damit zu tun, dass Facebook was hat, was Sex, ein gutes Buch und Drogen auch hat. Das macht uns nämlich in irgendeiner Art und Weise süchtig, sagt zumindest der Neurowissenschaftler Henning Beck. Und mit dem spreche ich jetzt. Grüß dich, Henning.
Hallo.
Auf Twitter trendet immer noch Delete Facebook als Hashtag. Sollten wir es löschen? Kommt es einem kalten Entzug gleich?
Ja, so ein bisschen schon. Also das kommt natürlich darauf an, wie intensiv man das vorher genutzt hat. Aber ein Gehirn ist ja nicht blöd. Das passt sich ja daran an die Stimulation von außen. Und welche bessere Stimulation gibt es als Kontakt zu Mitmenschen? Das ist der stärkste Trieb, den wir überhaupt haben, neugierig zu sein, was um uns herum passiert. Und genau das bedient eben Facebook. Und wenn wir jetzt von sozialen Netzwerken, was auch immer, uns verabschieden, dann macht das erstmal ein schlechtes Gefühl. Das ist keine gute Laune.
So, das Belohnungszentrum rebelliert. Also sagst du, sollten wir uns von den Social Medias trennen? Was für Prozesse werden da in Gang gesetzt im Hirn?
Kennt jeder so ein bisschen, wenn man schon mal auf einer Party war oder man hat so eine Party ausgerichtet und zum Schluss gehen alle Besucher weg. So, dann sind alle Freunde weg und zum Schluss ist man so alleine. Und dann gibt es so ein bisschen dieses Gefühl, oh, so eine Traurigkeit, ich will jetzt sind alle weg. Und genau das ist, was auch passiert, wenn wir so Kontakte verlieren. Das Gehirn, was vorher stimuliert wurde und sich belohnt dafür hat, dass es mit anderen in Kontakt stand, steht jetzt plötzlich alleine da und plötzlich ist dieser Belohnungsreiz weg. Und genau dieses Abfallen an Belohnung, dieses Abfallen an elektrischer Aktivität in dem Belohnungszentrum, das macht uns eben schlechte Laune.
Okay, und diese elektrische Aktivität, wie kommt die da überhaupt rein durch Facebook und Social Media in unser Belohnungszentrum?
Weil das eben genau das ist, was uns am meisten Spaß macht. Und das ist das, was in der Evolution schon immer so wichtig war, mit anderen in Kontakt treten und neugierig sein, was andere tun. Und wenn wir im Prinzip das jetzt von einem sozialen Netzwerk immer gespiegelt bekommen und das aufnehmen, dann gewöhnen wir uns erstens daran und zweitens, das macht auch so, ja, abhängig wäre vielleicht zu viel gesagt, aber das macht uns immer wieder gute Laune, wenn wir da ein Like kriegen. Und das sind genau dieselben Effekte im Gehirn, wenn wir auf andere Art belohnt werden, durch was auch immer, Schokolade, Gummibärchen oder was auch immer. Aber das ist derselbe Effekt im Gehirn.
Da müssen wir ja eigentlich irgendwas finden, wenn wir uns jetzt entledigen, weiß ich nicht, von WhatsApp, von Facebook oder Instagram, da müssen wir da irgendwas finden, was da trotzdem uns belohnt, also so eine Ersatzbefriedigung, oder?
Das haben wir schon alles, denn ein soziales Netzwerk ist einmal ein Netzwerk und zum anderen sozial. Und es gibt nichts Schöneres für uns, für unser Gehirn, für das, was uns glücklich macht, als Kontakt zu Menschen. So, dann kann man sagen, okay, digital, das ist auch mal nicht verkehrt, da muss ich den anderen nicht immer direkt sehen. Aber der Vorteil ist tatsächlich, dieser soziale Austausch, das ist das, was uns letztendlich die größte Freude macht. Und jemand, der immer nur bei Facebook ist, der muss die ganze Zeit immer nur diese Likes sammeln, um sich zum Schluss zu fühlen, wie sich einer ohne Facebook die ganze Zeit immer schon fühlt, nämlich glücklich und zufrieden in seinem Umfeld.
Na, was schlägst du denn jetzt vor?
Ah ja, mit Leuten was unternehmen. Wenn jetzt der Frühling kommt, draußen mal ein Picknick machen, eine Radtour machen, mit Leuten da mal zusammen durch die Stadt marschieren. Das ist durchaus, wenn das Wetter da ist, vorzuziehen.
Ja, das ist doch schön. Hast du noch nicht gelöscht dein Profil bei Facebook, oder? Nehme ich da so raus?
Ja, ich nutze das aber nur sehr sporadisch.
Ja, komm, jetzt rede ich nicht da raus. Neurowissenschaftler und Science-Slammer Henning Beck über die Belohnung in unserem Gehirn durch Social Medias. Danke dafür und schönen Donnerstagabend bei Facebook. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Heute wurde über Autorennen geurteilt, und zwar vor dem Kölner Landgericht. Es ging um zwei Anfang 20-Jährige, die 2015 ein Autorennen in Köln auf einer normalen Straße veranstaltet haben. Ein Auto kam damals ins Schleudern, erfasst eine 19-jährige Radfahrerin, eine Studentin, die dann an ihren Kopfverletzungen stirbt. Die beiden Männer wurden zu 2 Jahren bzw. 21 Monaten Haft verurteilt damals wegen fahrlässiger Tötung, konnten ihre Strafe aber zur Bewährung aussetzen. Der Bundesgerichtshof hat diese Aussetzung zur Bewährung aber aufgehoben, weshalb der Fall neu verhandelt werden musste. Das Ergebnis heute, die beiden Herren müssen jetzt doch ins Gefängnis. Sprechen wir drüber mit dem Rechtsanwalt Udo Vetter. Grüß dich, Udo.
Hallo, guten Abend.
Was ist das Argument, warum kann beim Urteil fahrlässige Tötung die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden?
Also in diesem Fall hat der Bundesgerichtshof klar gesagt, eine Bewährung bei einem so aggressiven Delikt, sollen ja wirklich Raser gewesen sein, das geht nicht, das verstößt gegen das Rechtsempfinden der Bevölkerung. Und da Urteile halt nun mal auch im Namen des Volkes gesprochen werden und nicht im luftleeren Raum, hat der BGH ganz klar gesagt, dieses Urteil bleibt unter dem, was sozusagen gerecht und billig denkende Menschen vom Staat als Sanktion erwarten.
Okay, also so eine Art Symbol, ja? Wenn man das mal
nicht
so
als Symbol, sondern eine Frage der Gerechtigkeit. Gesetze müssen ja die Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Mhm. Und die Menschen müssen ja einigermaßen verstehen, warum es milde Strafen gibt und warum es harte Strafen gibt und warum es richtige Strafen gibt. Und diese Strafe war eben deutlich zu mild.
Dann lass uns nochmal auf diesen Fall in Berlin schauen. Da wurden 2 Raser wegen Mordes verurteilt. Auch da hat dann aber der Bundesgerichtshof eingelenkt, es ist kein Mord gewesen. Wo ist denn da genau der Unterschied zwischen Mord und fahrlässiger Tötung?
Ja, beim Mord ist es so, dass man eben ganz gezielt den Tod eines Menschen möchte. Ja, das heißt, man will praktisch konkret töten. Bei den Rasern, sagt der Bundesgerichtshof, und ich finde da auch völlig zu Recht, ist natürlich im Regelfall nicht gegeben. Denn auch ein Raser möchte ja niemanden töten, sondern er hofft natürlich, wenn auch vielleicht zu Unrecht darauf, dass es eben nicht zu einem Zusammenschluss
kommt. Aber man nimmt es doch billigend in Kauf, dass es passieren kann.
Das ist natürlich jetzt eine juristische Frage, was mit dem sogenannten bedingten Vorsatz ist. Da streiten sich die Juristen schon seitdem es das Strafgesetzbuch gibt. Also das wird man nie auflösen können, wo die genaue Grenze zwischen Fahrlässigkeit und vorsätzlicher Tötung zum Beispiel verläuft. Das wird noch in 150 Jahren kontrovers diskutiert werden.
Okay, jetzt müssen Raser seit einigen Monaten mit höheren Strafen, mit einem höheren Strafmaß rechnen. Was heißt das jetzt für die Raser, die jemanden, weiß ich nicht, touchieren oder auch zum Mord kommt?
Also die beiden Urteile, über die wir jetzt gesprochen haben, zeigen ja sozusagen die Spanne auf, zwischen der Gerechtigkeit möglich ist. Auf der einen Seite zu mild, auf der anderen Seite wahrscheinlich zu hart. Und hier ist es eben so, dass der Gesetzgeber ja mittlerweile auch eingegriffen hat und einen eigenen Tatbestand geschaffen hat. Da werden Raser zum Beispiel, wenn sie eine schwere Gesundheitsschädigung verursachen oder gar den Tod eines Menschen, halt nunmehr mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft. Und das ist natürlich das Doppelte dessen, was man bisher für fahrlässige Tötung im sonstigen Bereich bekommen kann. Also die Höchststrafe wird im Bereich des Autoverkehrs verdoppelt. Und das ermöglicht natürlich dann auch künftig entsprechend harte Strafen, die dann ganz einfach auf der Basis dieses neuen Gesetzes ausgesprochen werden können.
Was sagst du als Rechtsanwalt zu diesem neuen Strafmaß? Bringt das was in diesen Fällen von Autoraserei?
Entschuldigung, ich bin immer skeptisch als Strafverteidiger, weil ich denke, härtere Strafen als solche haben noch keinen Menschen zu einem besseren Menschen gemacht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich hier auch ein Sanktionsbedürfnis gibt. Insofern gibt das Gesetz ja einen erheblichen Spielraum. Also die Mindeststrafe ist dann 6 Monate bis zu 10 Jahren. Und da ist es dann wieder die Aufgabe der Richter, dann ein gerechtes Strafmaß zu finden. Ich als Verteidiger werde mich natürlich immer, wenn ich einen Angeklagten vertrete, dafür einsetzen, dass er eine möglichst milde Strafe bekommt. Das ist ja meine Aufgabe.
Sagt Udo Vetter. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Wir bleiben noch für den Moment ein bisschen bei dieser Frage. Was bringen eigentlich diese Strafen? Schauen uns gleich hier mal mit einem ehemaligen Raser die ganze Sache an. Jemand, der die Szene kennt, der weiß, wie diese Rennen süchtig machen und wie man mit der Gefahr, jemanden zu gefährden, eigentlich umgeht. Das hört ihr gleich hier im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bewährung ist weg für die beiden Raser in Köln. Das Landgericht Köln hat heute entschieden, einer der Täter muss jetzt nach dem neuen Urteil für 2 Jahre ins Gefängnis, der andere für 1 Jahr und 9 Monate. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, du hast dir heute unter anderem mal die Perspektive eines Ex-Rasers angeschaut, hast mit ihm gesprochen. Was sagt der denn? Bringen harte Strafen bei illegalen Autorennen was?
Nico Klassen sagt nein, der hat mit dem Rennen aufgehört, nachdem einer seiner Freunde bei einem solchen Rennen gestorben ist. Und für ihn gibt es vor allem einen Grund dafür, dass die Strafen nicht ankommen in der Szene.
Rasen ist eine Sucht. Wenn du das vergleichen möchtest, vielleicht mit einem Heroinabhängigen, wenn du dem jetzt sagst, wir haben letztens einen von euch erwischt, der hat sich eine Spritze gedrückt und der hat jetzt 600 Millionen Euro bezahlt, interessiert den Suchtkranken nicht. Also der sucht sich dann auch den nächsten Schuss.
Also die Sucht nach diesem Adrenalinkick ist anscheinend so groß, dass man mögliche Strafen ausblendet. Aber wenn die Strafen in der Szene niemand davon abhalten können zu rasen, wie kann man die Raser dann aufhalten?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Verkehrssoziologe Alfred Fuhr ist der Ansicht, dass man die Szene besser verstehen muss.
Wir müssen dieses Phänomen erstmal richtig erforschen und dann natürlich Polizeiarbeit. Da müssen Leute in die Szene eingeschleust werden, die müssen aufgebaut werden. Praktisch nichts anderes, was man auch bei der Bekämpfung von Rechtsterrorismus machen muss.
Ein Beispiel für so vermehrte Präventionsarbeit ist die Ermittlungsgruppe Rennen der Polizei Köln. Die kontrollieren so bekannte Treffpunkte und Strecken von illegalen Autorennen. Und außerdem wird versucht, die Autos der Raser zu konfiszieren, bevor die Rennen gemacht werden können. Dahinter steckt auch, dass die Autos oft so Statussymbole für die Raser sind. Und dadurch, dass die dann illegal getunt sind, können die halt auch vor den Rennen einfach aus dem Verkehr gezogen werden.
Aber wenn sie sich schon nicht für die härteren Strafen interessieren, dann sicherlich auch nicht, wenn man die Karre wegnimmt, oder?
Ja, das kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Person an. Die Fahrer stecken zum Teil 10, 20, 30.000 Euro in ihre Autos und dann müssen die sich eben halt ein neues irgendwie holen. Und das kann einem in der Szene aber halt auch so passieren, denn teilweise sind die Autorennen wie so Wetten. Der Verlierer muss dem Gewinner sein Auto geben. Aussteiger Nico Klassen sieht die Lösung deswegen woanders. Der engagiert sich für legale Autorennen, die den illegalen ähneln.
Du brauchst einen Kilometer geradeaus eine Straße, sag ich mal, oder asphaltierst irgendwo ein Stück hin, weil solche Rennen sind immer 1 gegen 1. Und sowas müsste da sein, dass man den Leuten sagen kann, pass auf hier, fahrt dahin, da könnt ihr euch dann in Anführungsstrichen austoben, das Adrenalin abbauen und dann ist das auch gut, das funktioniert, weil du auch eine Vergleichbarkeit hast mit deinem Idol meinetwegen aus den USA oder so. Ne? Viertelmeile ist Viertelmeile auf der ganzen Welt.
So möchte der halt die Szene durchbrechen und mehr Leute vom illegalen zum legalen Rennen ziehen. Und ich würde sagen, mein Fazit nach der Recherche ist, es gibt einfach keine leichten Antworten auf diese Frage danach, was wirklich gegen die illegalen Rennen hilft.
Heute hat das Landgericht Köln zwei Raser zu Haftstrafen von 21 und 24 Monaten verurteilt. Ilka Knigge war das aus unserem Team, hat mit einem Aussteiger und einem Verkehrssoziologen darüber gesprochen, was man außer den harten Strafen denn eigentlich noch machen kann.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Heroin, Kokain habe ich nichts mit zu tun. Das stimmt bei den meisten wohl, aber trotzdem hat mehr als jeder Zehnte Spuren dieser Drogen an seinen Fingern. Das hat zumindest die Uni Surrey in England in einer Studie herausgefunden. Die Forscher haben einen neuartigen Fingerabdrucktest benutzt, um 15 Kokain- und Heroinkonsumenten und 50 Nicht-Konsumenten zu testen. Bei den Freiwilligen, die keine Drogen nahmen, waren bei 13% der Fingerabdrücke Kokain und bei 1% Heroinspuren nachweisbar. Die Forscher konnten aber durch einen Toleranzwert trotzdem erkennen, wer Drogen nahm und wer eigentlich keinen Kontakt zu den Drogen hatte. Wie die Spuren an die Finger der Nichtkonsumenten kamen, ist unklar. Es reicht aber zum Beispiel schon ein Händedruck mit einem Drogenkonsumenten aus. Auch auf vielen Geldscheinen sind mittlerweile Drogen nachweisbar. Den Forschern geht es aber auch darum, das neue Fingerabdruck-Testgerät weiter zu pushen. Die Studie ist teilfinanziert von den Gerätentwicklern, die sagen, ihr Drogentestgerät liefert schnelle Ergebnisse ohne Eingriff in den Körper und den Fingerabdruck gibt's quasi gratis dazu. Welches Bild hat die Welt von Deutschland? Das versucht die GIZ herauszufinden, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sie hat zum dritten Mal in einer qualitativen Studie rund 150 Personen aus verschiedenen Branchen und Hierarchieebenen zu Deutschland befragt. Wie die FAZ berichtet, kam dabei heraus, dass die Bundesrepublik wegen ihres Umgangs mit Flüchtlingen Anerkennung und Respekt genießt. Als tüchtig und effizient galten die Deutschen schon länger, jetzt kommt noch Menschlichkeit hinzu. Viele der Befragten aus 24 Ländern fordern, dass Deutschland in der Welt eine stärkere Führungsrolle übernimmt, als Gegengewicht zu den USA, Russland und China. Vor allem in Süd- und Mittelamerika befürchten Interviewte, dass ansonsten Politiker mit totalitären Vorstellungen das Weltgeschehen bestimmen. Insgesamt gilt Deutschland im Ausland als vorbildlich, aber auch wenig progressiv, etwa bei der Gleichstellung der Geschlechter und der Gleichberechtigung von Homosexuellen. Kakerlaken könnten einen Atomkrieg überleben, sagt man ja gerne. Tatsächlich sind die Küchenschaben sehr widerstandsfähig. Chinesische Forscher schreiben im Fachmagazin Nature Communications, woran das liegen könnte. Sie haben das komplette Erbgut der amerikanischen Großschabe untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass bei den Schaben im Vergleich zu anderen Insekten bestimmte Gengruppen vergrößert sind. Diese Gene haben etwas mit der Wahrnehmung von chemischen Stoffen zu tun und auch mit der Toleranz diesen gegenüber. Die Erkenntnisse geben Anhaltspunkte, warum Kakerlaken sich so gut an den urbanen Lebensraum anpassen können. Die Autoren hoffen, dass sie auch dabei helfen, in Zukunft neue Strategien gegen die Ausbreitung der Insekten zu entwickeln. Die können eine Reihe von Krankheiten übertragen, zum Beispiel Tuberkulose.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei der nächsten Nachricht, da kann euer Puls schon mal auf ICE-Geschwindigkeit kommen. Die Bahn, ja, mehr Umsatz, mehr Gewinn, immer mehr Zugreisende, überall Rekorde. Aber wo lahmt's natürlich bei der Pünktlichkeit? Sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr, da ist die Bahn da 2017 wieder sehr schlecht geworden, schlecht abgeschnitten. Diese Nachricht bekommen wir heute. Unpünktlichkeit, egal ob wir das jetzt lesen oder am Bahnsteig stehen, es ist einfach so, die regt uns auf. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut für uns. Warum regt uns das so auf?
Ja, das ist ja erstmal wirklich sehr verwunderlich. Es ist ja gerade bei der Bahn auch sehr abstrakt, ne? Wenn da jetzt Schnee, Fahrplanschwierigkeiten, Oberleitungsstörungen ins Spiel kommen.
Da ärgert uns ja keiner persönlich, ne?
Ja, eben. Das sagt mir auch Professor Martin Keck. Der ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie und meint, ja, erstmal, okay, seltsam.
Verspätete Züge, das ist ja fast ein Normalzustand, daran kann man sich gewöhnen. Oft irritiert da aber dann das Gefühl der Ohnmacht. Ich kann das nicht beeinflussen, ich kann auch nichts dazu sagen, außer schimpfen, wohingegen ich im zwischenmenschlichen Kontakt bei einem Date das natürlich auch ansprechen kann.
Also, das ist wirklich dieses Auslieferungsgefühl.
Ja, und Stichwort Date, das ist persönlich, da ist man wahrscheinlich persönlich auch genervt und stinkig, ne, wenn jemand unpünktlich ist.
Ja klar, das kann ja auch vieles signalisieren. Also es kann sein, das ist eine Machtdemonstration, ich habe dich um den Finger gewickelt, es ist nachlässig, ja, du bist nicht wichtig. Mhm. Es sagt einfach was über die Beziehung aus und über den Wert dieses Wartenden dann.
Das klingt jetzt alles so, als sei die Situation oder der andere schuld. Aber wie viel liegt denn am Einzelnen, ob er sich über Pünktlichkeit aufregt oder nicht?
Ja, das kann natürlich auch ein Persönlichkeitsmerkmal sein. Da gibt es die ganze Bandbreite in der Menschheit, ja, von Lachs bis zur zwanghaften oder auch anankastischen Persönlichkeitsstörung, erklärt Martin Kick.
Das ist natürlich eine Extremvariante. Jemand, der immer sehr genau ist, sehr akribisch ist und sehr schnell nervös wird, wenn die Dinge nicht ganz akkurat nach seinen Vorstellungen ablaufen. Aber natürlich gibt es sehr viele Zwischenstufungen, zu denen wir alle gehören.
Also Perfektionisten regen sich sicher mehr als alle anderen und Normalen über unpünktliche Leute auf.
Aber greift denn bei allen irgendein ähnlicher Mechanismus, nur mal weniger und mal extremer?
Ja, das läuft natürlich sozusagen in Hirn und Psyche ab. Martin Keck hat mir das sofort erklärt. Das ist ein sogenanntes Schema.
Kannst du mal ausführen?
Ja, es ist im Grunde wie eine Schublade in einem Schrank. Du klassifizierst Situation. Du hast also eine Vorstellung, wie Situationen idealerweise ablaufen. Und wenn du jetzt von klein auf zum Beispiel gelernt hast, Pünktlichkeit ist total wichtig, sonst gab es eben Klassenbucheintrag oder kein Schokopudding und so. Das ist dann natürlich schlimm.
Und das sitzt so tief drin bei uns.
Ja, dann kann dieses Schema eben dein Leben lang reaktiviert werden. Wenn was dann nicht in die erlernte Schublade passt, ist das irgendwie gefährlich.
Dann reagieren wir auch sehr emotional. Dann entsteht Ärger, Wut und Ähnliches. Und man fragt sich dann oft, warum reagiert man da überhaupt so heftig? Ist ja gar nicht so schlimm. Aber das liegt eben an diesen neurobiologischen Dingen, die wir zum Beispiel Schema nennen.
Und neurobiologisch, das heißt natürlich, das ist wirklich in deinem Gehirn eingebrannt, verdrahtet so. Du kannst nicht einfach sagen, ach jo, ab heute bin ich jetzt mal lax, ab 12 Uhr oder so. Und du kannst natürlich auch sagen, das gilt auch für ganze Kulturen. Ne? Ganze Kulturen erziehen ihre Mitglieder mit rigideren Schemata als andere. Also wir pünktlichen Deutschen.
Also wir halten fest, Unpünktlichkeit regt uns auf, weil wir das eben so gelernt haben. Es sei denn, wir haben eine sehr extreme Persönlichkeitsstörung. Wir fühlen uns missachtet, gedemütigt und ohnmächtig. Wir halten fest, Unpünktlichkeit, das ist es einfach nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Angela Merkel, die hat ja gestern in ihrer Regierungserklärung Fehler in Sachen Flüchtlingspolitik eingeräumt. Wir haben einen gefunden, denn 2013, da sollte alles ganz, ganz schnell und ganz unbürokratisch gehen. Menschen aus Syrien oder anderen Kriegsregionen sollten ganz schnell aufgenommen werden. Einzige Bedingung war, Verwandte oder engagierte Bürger in Deutschland. Die sollten zunächst für die Unterhaltskosten aufkommen, auch für die Kosten für einen Flug und für die ersten Wochen. Das war super, weil es war unbürokratisch. Jetzt haben wir 2018, die Stimmung hat sich gedreht und die Bürger von damals, die eigentlich dachten, das ist eine gute Angelegenheit, die müssen jetzt zahlen. Viele tausend Euro für ihre Hilfe von damals. Olaf König ist einer von ihnen, der zahlen muss, weil er einer Flüchtlingsfamilie geholfen hatte. Und unser Reporter Stefan Beuting, der erklärt uns an diesem Fall, was da genau schiefgelaufen ist.
Ja, also man fühlt sich ziemlich hilflos und es erscheint alles vollkommen willkürlich.
Olaf König aus Bonn hat 2014 etwas getan, wovon viele sagen würden, oh, das ist menschlich, großzügig. Er hat eine Verpflichtungserklärung abgegeben, wollte unbürokratisch helfen. Vor 3 Wochen kam dann der Bescheid vom Jobcenter.
Insgesamt sind die Forderungen an uns drei Bürger jetzt gut 32.000 Euro.
Olaf muss davon 5.700 Euro bezahlen. Eine Geschichte über den Wunsch, ganz unkompliziert zu helfen, über mündliche Zusagen und die Buchstaben des Paragraphen 68. 2014. Olaf und sein Bruder stehen vor einer Entscheidung. Es geht um die syrische Familie Schiko.
Also in unserem Fall ging es konkret um eine Freundin von meinem Bruder, die Familie ihrer Schwester nach Deutschland holen wollte. Die saßen in so einem Flüchtlingscamp fest an der türkischen Grenze und hatten 3 Kinder. Das kleinste war 2 Jahre alt, also genauso alt wie meine Tochter.
Sie entscheiden sich zu helfen, unterschreiben eine Verpflichtungserklärung, die nötig ist, um die Familie zusammenzuführen und nach Deutschland zu holen. Die evangelische Kirchengemeinde Bonn hilft auch. Sie sichert zu, eine Wohnung für die Familie zu stellen, für den Übergang bis zur Statusklärung. Olaf glaubt, diese Verpflichtungserklärung sei dazu da, den Vorgang als solches zu ermöglichen. Erst zahlt die Kirche, später der Staat. Und die Bürgschaft ist nur für den Fall, dass etwas anders läuft als gedacht.
Also von Seiten des Ausländeramtes hieß es, diese Bürgschaft oder diese Verpflichtungserklärung endet, wenn sich der Aufenthaltsstatus ändert. Und das heißt, wenn die Leute Asyl bekommen, dann erlischt diese Bürgschaft.
Aber genau das ist so nicht passiert. Die Familie hat nach 6 Monaten in Deutschland, wie erwartet, den Asylstatus erhalten. Doch der Staat will nun, dass Olaf König trotzdem zahlen muss. Fühlt sich zwar nicht gerecht an, ist aber rechtens, sagt der Anwalt Andreas Dörfer.
Zwei Antworten. Einmal, weil sie freiwillig sich dafür entschieden haben, dieses Risiko einzugehen. Und weil dann hinten raus das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, wir sehen das ganz klar so, dass für alle humanitären Gründe, die im Aufenthaltsrecht genannt sind, diese Bürgschaft gilt. Und das ist dann eben nun mal geltendes Recht.
Eine Verpflichtungserklärung erlischt nicht durch eine Änderung des Aufenthaltsstatus, heißt es in § 68 Aufenthaltsgesetz. Rein rechtlich ist die Sache damit geklärt. Die Jobcenter können den Bürgern für einen Zeitraum von 3 bzw. 5 Jahren für jeden Schützling eine Rechnung stellen, solange die staatliche Leistungen beziehen. Während beispielsweise das Jobcenter Wetzlar nichts in der Sache unternimmt, gehen andere Jobcenter jeder Forderung nach. So auch Bonn. Wobei das Ausländeramt der Stadt nach Olafs Aussage diese Risiken schlicht nicht erwähnt hat.
Das haben wir mündlich bekommen. Also wir haben alle mit denen gesprochen und die haben gesagt, so und so sieht's aus. Und ich meine, allein an der Anzahl der Leute, die da eine Bürgschaft übernommen haben und die alle das Gleiche erzählen, erscheint das schon glaubhaft.
Anwalt Dörfer hat dafür einen Erklärungsversuch. Es hat viel zu tun mit der damaligen Euphorie und vor allem mit der Abkühlung danach.
Damals waren viele von uns in einer sehr positiven Stimmung. Und jetzt ist die Sache natürlich unheimlich politisch aufgeladen. Das heißt, diese Erwartung, die es vielleicht auch auf Behördenseite gegeben hat, das würde schon gar nicht so schlimm werden und die Anerkennungen würden relativ schnell laufen und so weiter, die haben sich natürlich auch durch dieses politische Aufladen der Situation so nicht verwirklicht.
Sonderopfer heißt das juristisch. Das Recht räumt eine Möglichkeit ein, an ihm vorbei zu handeln und eben in diesem Fall einer Familie zu helfen, zusammenzufinden. Und das Recht bietet den Jobcentern nun die Möglichkeit, diese Bürgen, die freiwillig ein Sonderopfer geleistet haben, für Kosten heranzuziehen, die eigentlich die Allgemeinheit tragen müsste. Mittlerweile sind Fälle bekannt, in denen Bürgen geklagt haben. Einige mit Erfolg, andere nicht. Olaf und sein Bruder haben sich mit anderen zusammengetan und ebenfalls einen Anwalt beauftragt und gegen den Bescheid geklagt. Der Anwalt schätzt, ihre Chancen liegen bei 50%.
Wenn man das aber tatsächlich belegen kann, dass da so beschwichtigende Auskünfte gelaufen sind und wenn die Behörden tatsächlich die Risiken zu klein dargestellt haben, also ich würde auch eine 50-50 Chance sehen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.